Oh, ich hab's getan.
Du hast es getan.
Ich hab's getan. Ich hab schon wieder den Shortcut benutzt.
Ja, das hat sie.
Hallo.
Hi.
Ihr nur Dudes.
Und nur Dads.
Ich bin Caro.
Ich bin Toni.
Und wir machen Nerdgasm.
Ja.
Das klingt nicht richtig, aber ist okay.
Besser als, erinnerst du dich noch an die Con, an die Halunken-Con? Du dich mit dem einen Typen unterhalten hast und da meintest, wir beide sind übrigens Nerdgasm. Das war auch sehr schön.
War auch gut. Ja, schöne Vorstellung. So, wir haben Wein.
Ich hatte, glaube ich, sogar gesagt, ich kann es sehen.
Ja. Das sind seltsame Begegnungen.
Das ist sehr volle Gläser.
Ich habe heute zu Toni gesagt, mach voll. Da wird...
Sieht er das?
Jetzt zeig doch nicht unsere Schande so deutlich. Stößchen.
Ob wir jetzt nur die eine Flasche auf mehrere Gläser aufteilen oder das alles in ein Glas tun.
Also jetzt hat jeder eine halbe Flasche im Glas. Ich möchte nicht sagen, also nochmal korrigieren, das ist jetzt nicht eine Flasche oder so.
Ja.
Vielleicht eine kleine Flasche. Ja, und wir haben gar kein Thema gehabt, deswegen habe ich jetzt hier drei Mappen vorbereitet.
Ihr hört es, ihr seht es.
Ja, das sind hier drei Mappen. Die sehen auch alle gleich aus. Also das ist eine Mappe
in schwarz.
Von Leitz. Von Leitz. Eine weitere Mappe in schwarz von Leitz. Und eine dritte Mappe in schwarz und Leitz. Jetzt habe ich mir überlegt, wir können das ja so machen wie bei Simpsons. Wie beim Simpsons, der Film. Ne? Da ist ja Arnold Schwarzenegger Präsident. Und er entscheidet sich, Herr Präsident, wir haben hier drei Notfallpläne.
Tu es.
Entscheide dich. Und dann sagt er so eiskalt, ich nehme die Nummer 3. Wollen Sie denn nicht wissen, was das... Ihr habt mich gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken. Ich nehme die 3.
Welch reale Person auch so über ihren Amtsantritt denken musste.
Ja, also es ist so schön. Deswegen haben wir uns jetzt schon für die dritte Mappe entschieden.
Ja. Wir haben nicht vorher gewusst, was drin ist.
Also, nein, also tatsächlich, als wir es uns dann am Anfang jetzt gerade überlegt haben, haben wir nicht gewusst, was in der dritten Mappe ist und haben uns doch für die dritte Mappe entschieden.
Ja.
Und deswegen habe ich jetzt diesen Witz gebracht, also das ist jetzt kein Witz, eine Anekdote.
Eine Anekdote, eine Anspielung.
Eine Anspielung auf einen wunderschönen Film. Und was ist hier drin? Pam, padam, pam.
Trommelwirbel.
Trommelwirbel. Unendlich viele Charakterblätter von NPCs von mir. Also es sind so viele, dass der Ordner theoretisch nicht ausreicht. nee, ist noch eine Folie hinten?
Drei. Drei NPCs darfst du noch bauen.
Nein, ich habe ja noch viel mehr. Es sind ja gar nicht alle drin. Ja. Und jetzt so die Frage, ihr habt letzte Woche erzählt, ihr wollt über
Punkteverteilung
reden und so. Aber wir haben was vielleicht ein bisschen mehr drückt. Weil es gibt Hörer bei uns, die so ein bisschen Charakterideen brauchen, so für ihre NPCs, auch für ihre Spielercharaktere. Und da dachten wir mal, wir nennen die Folge Charakterideen. Wahrscheinlich.
Na gut.
Kann sein, dass ich mir das spontan nochmal überlege. Aber so, dass ihr das eindeutig zuordnen könnt, dass wenn ihr irgendwann nochmal über, die haben doch mal über Charaktere gesprochen. Das haben wir schon mal bei Me, Myself and I gemacht.
Mhm.
Da haben wir unsere eigenen Charaktere vorgestellt. Und jetzt mal so eine Sammlung und so ein Kurzabriss. Hier sind auch alle drin. Ich habe hier...
Alle aus London auf jeden Fall.
Die Netten aus London, Nette aus Halle, gar nicht Nette, nicht so Nette.
WTF, also es ist auch
böse.
So ein bisschen... Ach, eindeutig.
Oh,
eindeutig böse. Vielleicht
ein Spoiler.
Gut, dass ich das hier alles lese und ihr nicht.
Ja.
Ja, komm, hier, geh mir weg mit dem Typen.
Böse, böse.
Geh mir weg mit dem Dude.
Ich blätter hier durch, Toni erzählt.
Ja, und ich bin abgelenkt. Wir haben uns halt auch überlegt, weil wir ja auch über die Punkteverteilung auf jeden Fall reden wollten, dass wir uns das Wenn dann vielleicht sogar für nächste Woche vornehmen, dass was hier jetzt quasi auch so ein bisschen Vorgeplänkel ist diesbezüglich, weil so ein NPC muss natürlich auch irgendwie dementsprechend bestückt werden mit seinen Punkten.
Ja.
Also, und da gibt es einige OMS, das darf ich mir gar nicht angucken.
Ja, das, also, ja, vielleicht fange ich nicht mit dem hier an.
Nein, das solltest du nicht tun. Ich bin verstört. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Charakterblatt habt und die schwarzen Punkte stehen für den Punkt von, keine Ahnung, 8 Punkten, 8 leere Kästchen Und dann ist alles voll mit Schwarz. Und dann denkt man sich so, den möchte ich nicht kennenlernen, den möchte ich nicht sehen, da möchte ich nicht in der Nähe sein.
Ja, ja, ja. Ich muss dazu sagen, das hier sind alle Schirme nicht. Also, naja, doch, vielleicht. Die NPCs, die ich jetzt hier habe, das sind alles High-Level-Charaktere im Spiel Vampire. Also, das liegt daran, dass die auch auf High-Level-Spieler getroffen sind. Wir haben sehr hoch im Level angefangen in der Kampagne und deswegen musste ich die NPCs natürlich entsprechend pushen. Aus der Halle-Kampagne sind noch ein paar übrig, die nicht ganz so gepusht sind. Jetzt haben wir hier Squirrel zum Beispiel oder Sladian zum Beispiel.
Sladian ist übers Feld verteilt ziemlich jung. Ja, dafür, so, dass er auch,
trotz seiner Generation ziemlich niedrig. Ich möchte das eigentlich gar nicht so sehr Vampire-spezifisch machen, sondern eher wirklich die Charaktere. Was sind das für Dudes? Und wie unterscheidet man die voneinander? Das ist immer so ein bisschen, ist ja das eine, das ein spielerisches Geschick zu haben. Ich bin auch der Meinung, ich habe das nicht.
Hat sie.
aber das andere einfach, sich so ein paar Stichpunkte zu machen, einfach zu so einem Charakter. Wie ist er drauf? Viel macht bei mir auch zum Beispiel so diese Visualisierung. Wen spiele ich eigentlich? Ich mache jetzt mal... ich nehme Jane. Ich habe jetzt hier eine Seite aufgeschlagen. Ich habe hier... Die sind alphabetisch sortiert in meinem Heft.
Oh, das macht mich glücklich.
Ich weiß. Ich weiß, dass dich... Mich hat das auch sehr glücklich gemacht.
Oh, ich habe neulich auch so auf meinem Frühstücksaufstrich gesehen. Die hatten da so drei Adjektive, die diesen Frühstücksaufstrich bezeichnen. Und die sind alphabetisch geordnet gewesen.
Sehr schön.
Das hat mein Sonntagmorgen erhoben. So kann man einen Neurotiker glücklich machen.
Meine NPCs sind nicht nach Kampagne sortiert, sondern tatsächlich alphabetisch nach Vorname. Und ich habe hier die gute Jane, die kommt... Also ich habe hier jetzt Jane und Laertes. Und über Laertes haben wir schon so viel geredet in unserem Podcast. Den spare ich mir hier mal. Und das ist auch ein kompliziertes Charakterblatt. Aber ich habe hier Jane. Ich kann es ja mal kurz in die Kamera halten. Das ist jetzt leider nichts für unsere Hörer, aber was für unsere Zuschauer. Bitte mal so einen groben Überblick. Ihr seht ja dann ungefähr, was das ganze Schwarz da ist auf dem Bogen. Das heißt, sie ist so, sie ist jetzt nicht unbedingt ein High-Level-Charakter. Sie ist schon low. Jetzt habe ich hier irgendwie... Ich habe hier Inhalte verloren.
Zettel. Oh nein.
Das sind noch Kampagnennotizen, die gerade rausgeflutscht sind. Genau. Und Jane, die ist ein bisschen irre. Und sie besitzt die Fähigkeit, sich zu verdunkeln. Das ist jetzt natürlich wieder was Vampire-spezifisches. Gibt es ja aber auch in anderen Systemen.
Sich unsichtbar zu machen quasi.
Genau. Und damit zu lauschen. Und genau so verbringt Jane ihr Dasein. Also sie ist permanent eigentlich verdunkelt. Und wenn sie mal auftaucht, dann ist sie furchtbar bunt. Sie trägt halt so neonfarbene Strümpfe an den Händen.
So 80er
so voll 80er, aber
sehr,
so
sehr auffällig.
So ein Aerobic 80er-Jahre-Star. Also, bloß noch mit Röckchen und so. Und dann hat die wahrscheinlich auch so riesen Kreolen hier so drin. So eine,
und hier so eine Palme auf dem
Kopf. Ja, eine Palme.
Mit so einer pinken Haargummi.
Genau, definitiv noch eine Palme. Und der Rest hängt so hinten runter. Und ja, ungefähr so sieht Jane aus. Und sie ist ziemlich intelligent. Also ziemlich intelligent für den Durchschnitt. Durchschnitt, also ich sag mal eher Durchschnitt.
Für den
vampirischen Durchschnitt ist sie intelligent. Sie ist vor allen Dingen manipulativ.
Und charismatisch.
Charismatisch. Und das heißt, wenn die einmal mit dir redet, dann kannst du eigentlich gar nicht anders als zu tun, was sie von dir möchte.
Dass du auf jeden Fall dich mit ihr weiter unterhältst, auch egal wie hibbelig sie erscheint. Das kommt ja noch mit dazu. Die,
die ist immer sehr, ein bisschen sehr hibbelig.
Hibbelig.
Die kann nicht stillsitzen. Und was sie gar nicht hat, also fast nicht, das ist nur so dieser Überlebenspunkt, das ist Selbstbeherrschung. Das spielt bei ihr auch eine große Rolle, weil sie ja immer so verdunkelt sich im Hintergrund aufhält und eigentlich lauscht und das auch mag und möchte. Aber wenn dann irgendwas wirklich Abgefahrenes passiert, dann ploppt sie einfach auf und sitzt dann plötzlich neben dir und so, ey, scheiß die Wand an.
Ist das abgefahren?
Ist das abgefahren? Also solche Dinge, das hatten wir schon ein paar Mal, ist sie so aufgeploppt in-game. Ich lasse sie da regelmäßig als NPC drauf würfeln, ob sie da, also wenn ich weiß, dass sie da ist. Ja, ansonsten kennt sie sich politisch aus. Sie hatte ja auch, glaube ich, ein politisches Amt.
Harpier.
Harpier, genau. Sie war Harpier bei uns. Also irgendwie so Klatsch und Ratsch. wir kümmern uns um
die Etikette. Passt ja auch ziemlich gut zu jemandem, der eigentlich alles weiß und aber auch die Informationen so weitergeben kann, wie sie es gerne hätte. Das kommt ja mit dazu. Selbst wenn einer H4-4 weiß, heißt das ja nicht, dass sie die Information genauso weiterbringt oder nicht vielleicht was Falsches in Umlauf setzt, einfach weil sie ja so manipulativ ist. Was es Spaß macht.
Macht Spaß.
Ja.
Und ausdauernd. Also das ist ihre größte Stärke. Ausdauer. Tatsächlich ein körperliches Attribut. Was ich ganz cool finde, weil sie hat, also sie ist permanent am Tanzen und Rumhippeln und sich wirklich aktiv, also sie bewegt sich körperlich sehr aktiv und da ist immer noch Ressource. Das ist halt dieses Verstörende, weil sie so schon auf 180 ist und immer wie so ein Flummi durch den Raum rennt.
Und so wie sie aussieht?
Ja.
Auch so wie sie aussieht?
Sie sieht auch so ein bisschen aus wie ein Flummi, der durch den Raum rennen sollte. Ja. Und sie ist ein bisschen überspitzt, das gebe ich zu. Aber ich mag Jane. Wir haben eigentlich viel zu wenig mit Jane gespielt.
Mhm. Und jetzt im Spin-Off ist sie auch nicht aufgetaucht?
Nein, im Spin-Off ist sie gar nicht aufgetaucht.
Obwohl das auch die gleiche Stadt ist. Ja. Wer weiß, wo sie hin verschlagen hat. Die Verdunklungsstufe, die sie beherrscht, geht sogar so weit, dass man sie komplett vergessen kann. Also sie könnte theoretisch dafür sorgen, dass sie jemanden, mit dem sie sich gerade unterhalten hat, dazu bringt, dass er sich nicht mal mehr an ihren Namen erinnert, an ihr Gesicht, dass sie überhaupt existiert.
Also das ist vielleicht so meine Ausrede. Für den Spin-Off. Vielleicht hat sie das ja getan.
Vielleicht steht sie immer daneben und guckt überall permanent zu. Aber keiner weiß davon.
So, jetzt blättere ich nach vorne oder nach hinten, sag an.
Nach hinten. Nelly oder Philomena, das ist sehr schön.
Das ist sehr schön. Da können wir eigentlich über beide reden fast.
Das ist eigentlich schön.
Weil also, das sind Ahn und Nachfahre.
Philomena Ahnen, Nelly Nachfahren.
Es ist jetzt wirklich Zufall, dass die auch alphabetisch so...
So schön, es passt sehr gut.
Ja,
es passt sehr gut, das ist sehr schön.
Genau, wir haben hier, die Charakterblätter sehen ziemlich gleich aus fast.
Aha.
Also die haben halt beide ähnliche Stärken, aber allerdings wurde ja sie auch von ihr unterrichtet. Also wen überrascht es?
Das ist halt auch so ein schöner Kontinuitätsfaktor, der dann da mit reinspielt.
Ja, wir haben hier das Schöne bei Philomena. Ich mag ihre Kombination von Nature und Mask, also wie sie persönlich als Person gestrickt ist. Sie ist ein Caretaker von der Nature her.
Das heißt, sie kümmert sich.
Sie kümmert sich, gern. Und sie ist ein Autokrat, was ihre Maske angeht.
Das heißt?
Ich unterwerfe mich nicht. Das finde ich richtig gut, weil sie ist ein Nosferatu. Das ist jetzt Vampire-spezifisch, aber das ist auch so ein Clan, der im Schatten wandelt und viele Geheimnisse in sich trägt. Genau. Das ist Clan Occulti, finde ich richtig gut.
Und die wissen immer über alles Bescheid, das kommt auch noch mit dazu.
Ja, ja. Sie hat, sie hat so ein Konzept gehabt, das steht hier leider nicht mit drauf, ärgere ich mich gerade ein bisschen.
Mother,
genau. Sie ist wie so eine Mutter. Sie kümmert sich, aber man merkt nicht, dass sie sich kümmert, ganz oft. Sie ist jetzt keine liebespendende Mutter, so in dem Sinne, sondern halt...
Der Pusher.
Sie ist so ein Pusher, genau. Das finde ich ganz schön bei ihr. Sie ist unheimlich empathisch. Sie merkt halt sofort, wenn bei jemandem der Schuh drückt, dann ist sie auch sehr direkt und sie ist auch intelligent genug und die Wahrnehmung, die sie hat, ist auch wirklich sehr ausgeprägt und sie merkt jedes Wimpernzucken, was an der falschen Stelle ist. Mhm. Also sie anzulügen ist...
Irre.
Nahezu unmöglich.
Ja.
Also die kriegt das alles mit.
Aber gleichzeitig ist es ja auch so, durch ihre Nature im Wesentlichen ist sie ja dann dazu geneigt, auch sich zu kümmern.
Genau.
Sie kriegt das ja dann mit aus dem Grund, weil sie sich ja dann wahrscheinlich auch kümmern möchte. Es muss ja auch irgendwie dazu gekommen sein, dass sie sich ausgerechnet in diese Richtung entwickelt hat.
Sie hat ein Interesse daran. Mm. So ein natürliches Interesse. Mm. Kein geheucheltes. Mm. Ja. Was hat sie noch? Eine hohe Selbstbeherrschung? Das ist voll.
Ja.
Das ist, ja.
Ich denke.
Die lockst jetzt nicht so schnell aus der Reserve, würde ich mal sagen. Also bis Philomena mal auf 180 ist, das passiert nicht.
Das dauert.
Ja, politisch kennt sie sich aus, das ist klar. Okkultismus. Also sie hat halt relativ gute Kenntnisse in so der vampirischen Gesellschaft.
Mhm. Kommt ja auch mit hinzu, dass sie ja in Halle Clan-Älteste war.
Genau.
Dass sie quasi.
Nicht nur in Halle.
Dass sie in London Clan-Älteste war zunächst und dann nach Halle gezogen ist. Und da hat sie ja erstmal die ganze Nosferatu vereint. Mhm. Das darf man ja nicht vergessen. Das haben wir IT nie erspielt. Das war mehr so ein Wissen, was manche hatten, was manche nicht hatten. Dass sie quasi es geschafft hat, die Nosferatu, die sich da halt rumgetrieben haben, ob jetzt zur Sekte gehörig oder nicht zur Sekte gehörig, also entweder Glaubensbekennende oder eben nicht dazu passende, irgendwie geschafft hat, unter sich zu versammeln.
Ja, stimmt.
Na? Mighty.
Mighty.
Mighty. Und sie gibt's nicht mehr.
Philomena wurde leider vernichtet.
Ja, sehr episch. Ja. Sehr, sehr episch. Sehr aber es ist schön, dass das Charakterblatt noch da ist.
Natürlich. Mit allem drum und
dran. Das so, so ein stilles Mahnmal.
Stilles
und daneben Mahnmal. Hast du gleich ihre Nachfahren.
Genau, die Nelly.
Die Nelly.
Ist natürlich auch in Nosferatu, wandelt in Schatten. Bei ihr ist auch sehr schön. Sie hat auch eine erstmal widersprüchliche Nature und Mask. Ihre Nature ist Survivor. Das heißt, sie ist dafür gemacht, zu überleben.
Setzt sie irgendwo aus. Am Ende führt sie die Revolution an.
Ja,
so
genau.
Nach dem Motto.
Ja, das fasst es gut zusammen. Und ihre Maske ist ein Galant. Das so, egal was du tust, tust mit Stil. Das heißt, sie überlebt auch.
Mit Krönchen. Stil.
Das ist ganz interessant. Ich mag das.
Ja.
Ich mag das bei Nelly sehr, weil man merkt es auch. Also wenn man es weiß, ist klar, voll. Aber auch wenn man es nicht weiß, kann man sich das schon denken. Mhm. Dass sie ist halt keine freundliche Person. Mhm. Überhaupt nicht. Das ist auch ihre Nature, lässt das einfach nicht zu. Obwohl sie Charisma hat, ne?
Ja, ja, also, charismatisch ist sie auf jeden Fall.
Charismatisch
das ist passt auch zum Galant.
Genau, aber sie kann es sein. Sie muss es nicht sein. Nein. Das ist halt so schön. Sie ist eher manipulativ. Ihre aber eigentlichen Stärken sind auch ihre Wahrnehmung und ihre Intelligenz, ganz genau wie ihre Ahnen. Auch Autismus, Politik kennt sich sehr gut aus mit Tieren.
Sie ist quasi dem Posten von Philomena gefolgt, hat quasi den ältesten Posten in London übernommen, nachdem Philomena nach Halle ist. Und was man bei Nelly wirklich sehr schön merkt, ist, dass sie durchaus auf ihren Vorteil bedacht ist. Also kommt der Survivor durch, so im Gespräch. Aber sie hat auch durchaus Empathie.
Ja, ja.
Und die Wahrnehmung, die halt dahinter steckt. Nur, dass sie es halt eben nicht so zeigen kann. Einer meiner Lieblingssprüche ist, wie sie gerade einem Charakter im Spin-off jetzt beispielsweise so ein bisschen zusammenstaucht, weil die gerade einen Nervenzusammenbruch hatte und die sich quasi selbst gerade beleidigt hat, weil sie halt blöde Fehler gemacht hat und sie sitzt so daneben und sagt, ja, Idiot und blöde Pute, na, ihr passt doch gut zusammen. So ihre verkappte Art und Weise. Sehr schön.
Ja. Das ist Nelly.
Das ist Nelly.
Wir mögen sie.
Ja.
Also Nelly ist so ein Charakter, den man im Spiel, also die Charaktere in-game, mögen Nelly in der Regel nicht. Also erst nach einer Weile.
Ja, wenn sie merken, dass sie ihnen doch irgendwie wohlgesonnen ist. Ich meine, sie hat ja auch genau die gleiche Person, hat sie vor 3 Wochen, also IT-Zeit quasi, versucht zu erpressen. Und dann kommt sowas. Und dann hat sie ihr ja auch noch heimlich einen Zettel zugesteckt. Dass sie sich quasi, wenn sie reden möchte, an die und die Person wenden kann, die ihr halt so ein bisschen unter die Arme greift. Sowas und sowas tut sie dann. Das ist so diese verkappte Art und Weise. Da doch irgendwie, ja, hier komm, mach doch mal. Das geht doch so nicht. Das kann ja keiner mit ansehen.
Es war auch, sie ist mal in einem Penthouse aufgetaucht. Da war ein Charakter sehr fertig und dann ist sie einfach aufgeploppt. Und sie hat halt so eine Thermoskanne. Mit warmem Blut dabei.
Hat sich erstmal hingesetzt und eingeschränkt.
Dann hat er ihr Blütchen geschlürft. Und ich glaube sogar nochmal nachgeschenkt, ne?
Genau.
Während des Gesprächs.
Genau, das war auch genau da, wo sie dann quasi den Becher ein zweites Mal geleert hat und dann quasi gesagt hat, ja, Idiot und blöde Pute, ihr passt doch gut. Und dann war sie wieder weg.
Das war so ihr Abschlussspruch.
Das ist Nelly.
Das ist Nelly, ja. Und bei uns ist es so, oder bei mir ist es so, ich versuche die Charaktere selten durch meine Art, wie ich sie darstelle, oder durch die Art, also nicht durch die Art und Weise, so durch Dinge wie Akzent oder sowas voneinander abzugrenzen. Ich versuche es einfach inhaltlich voneinander abzugrenzen. Also die Art und Weise, wie Philomena zum Beispiel redet, ich rede sehr ruhig, zurückhaltend, stellt viele Fragen und erzählt sehr viel aus der Perspektive des anderen. Das ist ein ganz verschrobenes Ding. Mhm. Sie sagt halt so, das muss für dich sehr unangenehm sein. Stimmt's? Also sie spiegelt so die Person gegenüber in sich selbst wieder. Das ist ganz interessant. Und Nelly macht das überhaupt nicht, sondern die redet nur über sich. Die redet wirklich nur über sich. Und solche Fragen wie geht es dir oder sowas, das würde ihr niemals über die Lippen rutschen. Auf gar keinen Fall. Nelly ist jemand, der sofort zum Punkt kommt.
Ja, der dann noch direkt sagt, das war eine ziemlich dumme Aktion von dir.
Ja, so ist sie ja aufgeploppt, ne?
Genau, so nach dem Motto, hast du mal überlegt, mit jemandem darüber zu reden? Nach dem Nervenzusammenbruch kann das ja so nicht weitergehen.
Ja, und wogegen Philomena immer einen Gesprächseinstieg sucht, einen sehr sanften Gesprächseinstieg mit einer Begrüßung, standesgemäß, etc.
Witzigerweise besteht Nelly aber auch auf ihrer Etikette, ne?
Ja, ja.
Das ist auch irgendwie witzig.
Ja, ja.
So in jeder Situation aufploppen, das ist ja schon davor 2-3 Mal passiert in diesem Penthouse, dass sie dann auf einmal im Raum stand, während ein anderer Charakter halt quasi den Raum verlassen hat und dann eigentlich dadurch schon festgestellt hat, Moment mal, die war die ganze Zeit dabei.
Holy moly.
Holy camoli. Guacamole. Crapoli. Und dann steht sie aber auch da und kriegt halt einfach nur vom Besitzer des Penthouses gesagt, du hast auch für wirklich gar nichts Respekt. Einfach so total locker und entspannt, weil das so gewöhnt ist, dass sie halt einfach so diesen dramatischen Auftritt trägt. Oder sie ist auch schon mal jemandem einfach hinterhergerannt, der quasi aus dem Tower gestürmt ist, die sogar ihre Tasche vergessen hat, soweit, so nach dem Motto, völlig atemlos neben ihr. Also, puh, das war ja jetzt ein Abgang, was? Trotzdem.
Na, sie hat halt nicht viel Ausdauer, deswegen hatte sie echt zu kämpfen.
Aber dann trotzdem noch treu bleiben ihrer Attitüde. Das ist Nelly.
Ja, das ist Nelly.
Bis zum bitteren Ende.
Ja, und so grenze ich die auch spielerisch voneinander ab. Also wirklich, wie sie, die Art und Weise, wie sie reden, nicht in Form von eines Akzents. Manchmal die Stimmlage, ich versuche mir Mühe zu geben, wenn ich einen Mann spreche, dass ich den dann doch mal ein bisschen tiefer. Und ruhiger spreche. Na, wird die vielleicht nicht so...
Die beiden...
Vielleicht können wir mal hier...
Da
haben wir noch zwei schöne...
Oh, Preston ist toll.
Auch Sherman ist toll. Ich habe hier Preston und Sherman, wie ihr hört.
Ja.
Preston ist super. Wir können ja mal über Preston reden, weil Toni den so feiert.
Ja.
Preston ist bei uns ein Bruha.
Haben wir euch bestimmt schon vorgestellt.
Ja, genau. Das ist so... Der ist ein Uni-Professor... Alter Typ. Stämmig.
Wenn groß.
Groß und stämmig. Wenn der über den Boden läuft, bebt der Boden und man hüpft darauf mit. Also das ist schon... Da wird es auch dunkel, wenn der den Raum betritt.
Ja, eigentlich schon, ne? So die Studenten im Hörsaal, ein unheilvoller Schatten beugt sich über sie. Ah, der Professor ist da. Ja. Und dabei ist das eigentlich...
Richtig lieber.
Ein total lieber Dude.
Ja, der hat, der ist auch, ich will nicht sagen Namen, Wasser gebaut. Er ist ein Vampir, er hat es nicht so mit Emotionen, aber für einen Vampir ist er nah am Wasser gebaut, sage ich mal. Also er lässt sich schon sehr mitreißen. Empathisch ist er nicht so sonderlich, aber er hat halt, das an Gewissen, was man auch nur an Gewissen haben kann. Also,
so gewissenhaft, der Junge.
Ja, richtig. Richtig extrem bei ihm. Das ist so seine größte Stärke, / Schwäche.
Ja, das können auch
nicht. Ja. Und der ist auch so ein bisschen Papa-Bär-mäßig.
Ja,
irgendwie.
Ja, aber also, richtig.
Man sieht halt Preston, man tritt auf ihn zu und denkt sich, so möchtest du mein Vater sein. Oder Opa.
Ist mir egal.
Ich möchte mit dir verwandt sein.
Ja.
Ja.
Knuddel mich bärig.
Genau, knuddel mich bärig. Und das macht er auch. Also das macht er, wenn er jemanden gern hat, dann drückt er den, egal ob der Prinz daneben steht oder nicht.
Und dabei ist er selbst auch Ältester.
Ja, ist er selbst auch Ältester, genau. Sehr geschickt. Bastelt gern.
Sehr gebildet, auf jeden Fall, klar.
Ist
ja
ein Uni-Prof. Also, genau. Was bei ihm halt schön ist, er hat ein ganz lockeres Auftreten. Er ist ganz entspannt.
Der duzt auch sofort.
Der duzt, also er, genau, das ist für ihn unheimlich anstrengend, die Etikette zu wahren. Beim Prinzen, selbst da macht das nicht, ich muss gerade überlegen, aber nein, auch beim Prinzen macht das nicht, den duzt er auch.
Aber es war halt ein Preston, dem es ist halt ein böses sein.
Ja,
dem, weil du weißt, da steckt nichts hinter. Also das ist keine böswillige Absicht, sondern es ist einfach seine Art und Weise.
Ja, wenn jetzt hoher Besuch da ist, also nicht sein eigener Prinz, sondern ein fremder Prinz oder sowas wie ein Justiziar oder irgendwas anderes Wichtiges in der Stadt ist, dann hält er sich schon an die Etikette und dann fängt er auch an zu schwitzen. Also im übertragenen Sinne, also das kostet ihn unheimlich Kraft, daran zu denken. Und da wird er auch nervös. Das ist das Nächste. Also dann ist er so, dann stammelt er auch und dieser Situation möchte er auch möglichst bald entfliehen.
Deswegen hat er wahrscheinlich Geschwindigkeit auf der höchsten
genau,
Stufe.
Genau, Geschwindigkeit ist eine absolute Stärke in der Disziplin. Der läuft jedem davon.
Es kommt auch mit dazu, dass er ein Pazifist ist.
Ja, das ist auch schön.
Er ist ein extremer Pazifist. Das heißt, wenn man, also ich stelle mir das so vor, wenn man ihn in eine Lage bringt, in der er sehr mit sich zu ringen hat, weil er ja nun mal schon eher zu den groberen Typen gehört, dann ist er weg. Dann ist er so schnell weg. So schnell kann man gar nicht gucken. So schnell kann man gar nicht blinzeln, so schnell kann man gar nicht atmen. Schneller als das Licht.
Mhm. Er ist ja. Weg. Baby weg.
Und gleichzeitig ist er aber auch ein Rebell.
Genau, er ist kein Rebell.
Also er ist kein Rebell, aber es gehört mit zu seiner Clan-spezifischen. Es ist tief irgendwie in ihm drin, dass er sich gegen die, wie war das, gegen die bekannten...
Ja, gegen die bekannten Strukturen richtet.
Genau.
Was er vor allen Dingen ist, ist ein Pädagoge. Das heißt, ein Pädagoge muss nicht unbedingt jemand sein, der unterrichtet oder führt in diesem Sinne, sondern jemand, der gerne zuhört. Der auch, also Pädagoge ist für mich vor allen Dingen jemand, der aktiv zuhört und nach Verbesserungen sucht oder nach Optimierung. Genau, das ist es so für mich.
Was wie bei so einer Maschine.
Wie bei so einer Maschine.
Findet den Fehler im System.
Findet den Fehler im System, nein, nicht ganz so. Also schon auf einer menschlichen und sozialen Ebene. Und er ist ein Defender. Das ist auch noch wichtig. Das auch zu unterscheiden vom Caretaker. Mhm. Der kümmert sich auch, ein Defender, aber der kümmert sich um das, was ihm wichtig ist. Nicht um alles und jeden. Also das ist jetzt nicht so, wenn dann ein Kind auf der Straße liegt und weint irgendwie, da würde Preston jetzt auch dran vorbeigehen, wenn er das Kind nicht kennt.
Ja. Mit 8 Gewissen?
Mit 8 Gewissen, auch mit 8 Gewissen.
Auch mit 8 Gewissen.
Weil man weiß nicht, ob das Kind gerade bockt. Ja, das ist dann auch der Pädagoge, der da eine Rolle spielt. Mhm. Kann ja sein, dass das
gerade ein Erziehungsauftrag
ist. Erziehungsmaßnahme ist oder ähnliches. Genau, das ist der Unterschied zum Caretaker. Beim Caretaker, der würde sich drauf stürzen und fragen, ob alles in Ordnung ist. Das macht Preston selbst mit 8 Gewissen nicht. Er würde auch dran vorbeigehen. Und er hat ein Hobby.
Oh ja.
Der bastelt. Er bastelt unheimlich gern und er mag so halt mit Röhren, Rohrsysteme zu basteln.
Vorher hat er quasi eine Sprenkleranlage bauen wollen und jetzt ist er auf Rohrpost umgestiegen. Bitte, was hat er in Basteln und Werken?
Basteln und Werken, ein Punkt. Das spricht für sich. Das macht das Ganze eigentlich nur noch besser, dass ausgerechnet das sein Hobby ist, bei all seinen Stärken und Schwächen. Es ist genau das, und den Punkt hat er sich hart verdient.
Den hat er sich hart verdient. Das ist auch so jemand, der seine Schuhe mit Gaffer flickt. Ja. Neulich saß ein Charakter von uns in seinem Auto. Ein super rostiges, altes Auto, was nur so gescheppert hat beim Fahren, weil halt hinten alles voll war mit Werkzeug und Rohren und all sowas. Und die haben sich dann noch darüber unterhalten und halt auch über sein Projekt gesprochen. Und er hat halt auch gesagt, dass das gerade noch nicht alles so läuft, aber er wollte auch nicht drüber reden, was, wieso, weshalb, warum das nicht läuft. Wie so ein echter Mann. Ja, so ein richtig, richtig extremer Mann, der halt nicht über sein Problem reden möchte, der darüber nachdenken will. Und dann, wenn er es irgendwann hat, dann freut er sich, aber er kann da nicht drüber reden. Das ist sein Projekt. Das hatten wir auch schon in London, IT. Wo er quasi regelmäßig mit Wasser voll bespritzt wurde, weil er irgendwo ein Leck reparieren wollte für seine Sprenkleranlage und dann einfach ein Trimmer neben ihm stand mit seinem Pfad des Wassers und das quasi so von ihm entfernen konnte und ihm Hilfe angeboten hat. War noch gut bekannt und gut befreundet und er aber trotzdem noch sehr grumpelig war. So,
ja, ich das mag das er überhaupt alleine. Nicht. Genau, das ist sein Ding, das macht er alleine.
Das ist knuffig.
Da ist er sehr eigen, der gute Preston.
Ah, der Papa-Bär.
Ja. Er ist bei allen beliebt. Bei den Spielern, also ich glaube, es gibt keinen Spieler, der Preston nicht mag.
Nee. Und wenn, dann möchte ich den mal kennenlernen.
Das ist ein netter Typ.
Ist ein
obwohl er nicht viel über sich verrät in der Regel.
Nee.
Also man weiß nicht, wo er herkommt. Also ihr wart einmal bei ihm im Haus, ne, und so. Aber so richtig viel wisst ihr über ihn nicht. Er ist schon sehr zurückhaltend, was das angeht. Ja.
Aber er ist trotzdem, ja gut, charismatisch nicht unbedingt.
Nein, charismatisch ist er, naja, er ist charismatischer als manipulativ und das macht ihn freundlich.
Oh.
Ja. Wir haben ja einen Preston-Fan.
Ja, ich glaube, wir hatten mal in der ersten Staffel drüber geredet, so Lieblings-NPCs und so weiter.
Ja, ja, ich glaube.
Ich glaube, Preston ist ganz weit oben bei mir.
Ja.
Ich glaube, ich habe ihn sogar vorgestellt.
Preston
ist ein guter.
Preston, ich hatte Nael vorgestellt.
Ja, das, ja. Ja, mittlerweile müsste man vielleicht auch nochmal so über seine NPCs, seine Lieblings-NPCs nachdenken.
Ich bleib bei Nael. Das ist so ein schöner Enemy.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja. Wissen wir genau, wo die Fronten sind. Enemy, Papa Bär.
Ja, wir hatten ja mal über NPCs für dich und mich. Das NPCs ist auch eine schöne Folge. Wer sich für Charaktere interessiert, stellen wir das aber sehr aufs Vampire-System gerichtet nochmal die einzelnen Charaktere vor. Jetzt haben wir hier noch Sherman. Sherman hat ADHS. Ganz extrem. Es ist sehr extrem bei ihm, weil man spricht mit ihm und hat 5 Minuten später vergessen, dass du überhaupt mit ihm sprichst. Ihm fallen noch ständig Dinge auf, die während des Gesprächs wesentlich interessanter sind als das Gespräch.
Oder dann tut er halt irgendwas ab und du hast das Gefühl, er hat dir gar nicht zugehört.
Das Schöne ist bei ihm, er ist nicht so doof und er hat unerwartet viel Konzentration für seine Art und Weise, wie er ist.
Ich sehe es zum ersten Mal, ja, genau. Erstaunlich.
Was dazu führt, dass er sich das durchaus behält, was man ihm sagt. Man kriegt es nur nicht mit. Das ist sehr schön. Genau. Das ist so im Kurzabriss. Er verstecken kann er. Ist er selbstständig. Er beherrscht das Taschenspiel. Das finde ich auch schön. Das macht er auch gern. Er klaut nämlich kleine Dinge, wenn man mit ihm redet. Er hat bei Taya nichts geklaut.
Taya hat keine kleine Sache.
Genau, die hat auch keine kleinen Sachen bei sich. Aber das macht er gern. So, wenn er zum Beispiel bei uns beim Prinzen ist, irgendwie, oder bei halt irgendwem anders, dann klaut er da einen Kuli, Briefbeschwerer. So kleine Geilen. Lässt da immer was mitgehen. Ja. Bei Schirmen muss man aufpassen.
Auch so ein kleiner Klaustrophobiker, also.
Klaustrophobiker.
Hast du die SpongeBob-Folge nicht gesehen?
Nein, offensichtlich nicht.
Das ist eine gute Folge.
Ja.
Kleptomane ist es eigentlich.
Ja, Kleptomane,
genau. Klaustrophobiker haben Angst vor engen Räumen. So, jetzt haben wir hier... Oh nein!
Oh, der sitzt tief.
Ja, mit Tomasius.
Oh, der ist tot.
Ja,
Tomasius. Eigentlich müsste man hinter seinem Namen und auch bei Philomena so ein kleines Kreuz
machen. Und dann aber noch das Jahr dahinter, ne? Welchen Jahr?
So 1990. Beide 1990.
Beide 1990.
Aber aha, das ist eine interessante Kombination. Möchtest du sie erklären?
Ah, okay.
Worauf spiele ich an?
Seine Nature und seine Mask. Er ist von der Maske her Caretaker, also er kümmert sich. Allerdings tut er nur so, weil in Wirklichkeit ist er ein Judge.
Das heißt?
Er verurteilt, er steckt in Schubladen. Er sieht jemanden und hat sofort ein festes Bild. Und daran zu rütteln ist sehr schwer. Er ist auch so ein richtig extremer Judge. Also das ist wirklich, wenn der einmal jemanden in eine Schublade geschoben hat, dann kommt man da nicht wieder raus. Ja, das ist Tomasius gewesen. Allerdings ist er jemand, der dazu neigt, die Leute erstmal in die guten Schubladen zu stecken. Also man muss schon ziemlich mies auftreten, um bei ihm erstmal unten durch zu sein. Ja, und das, ja, Caretaker und George, was soll ich da noch weiter zu sagen? Also eigentlich verurteilt er dich. Auch wenn er dich schon verurteilt hat, kann er sich ja trotzdem noch ein bisschen um dich kümmern. Um des lieben Friedens willen, sage ich immer so schön. Das war so auch so ein bisschen sein Motto. Um des lieben Friedens willen. Ja, das war so charismatisch. Also eigentlich war er unheimlich charismatisch. Leider sind wir nie dazu gekommen,
das so richtig auszuspielen.
So richtig auszuspielen, genau. Er hat...
Möchte ich ja fast noch mal eine Zeitreise antreten vor 1990. Bin ich ja so ein bisschen geneigt zu.
Ja.
Der war, das Problem, was wir bei ihm hatten, das kann mit jedem Charakter passieren, das kann mit Spielercharakter passieren, das kann mit NPCs passieren. Das waren die Würfel. Das waren wirklich die Würfel. Also ich sehe hier auch so mal sein Charakterblatt. Ich weiß auch, mit wie vielen Würfeln Caro immer regelmäßig gewürfelt hat bei ihm. Bei sehr, sehr vielen Sachen, trotz der Unmenge Anzahl an Würfeln hat der einfach hart gefailt, der Junge.
Also er hat halt wirklich häufig kritische Misserfolge gehabt. Also nicht einfach nur, dass er keinen Erfolg hatte oder so. Es waren wirklich stellenweise 3 oder 4 kritische Misserfolge mit einem Mal. Das war dann schon so... Da habe ich wirklich zu kämpfen gehabt, weil ich am Anfang eigentlich immer Dinge erwürfeln wollte, weil ich, gerade wenn ich nicht wusste, wie er reagiert und ob er das merkt etc., wollte ich halt wirklich die Würfel entscheiden lassen und da auch ehrlich zu mir selbst sein. Davon bin ich, nachdem er gestorben ist, deswegen ein bisschen weg. Also mittlerweile gibt es Dinge, im Spin-off mache ich das wesentlich exzessiver, dass ich nicht würfle und wirklich Dinge festlege, um des Storytellings willen. Allerdings geht es im Spin-off ja mehr um Storytelling. Hier war es ja wirklich viel mehr Spiel.
Teilweise würfelst du auch verdeckt im Spin-off.
Ja.
Dass wir das auch so nicht mitbekommen. An manchen Stellen bekommen wir das dann schon mit und dann steht da so 1, also kritischer Misserfolg, oder 2,
kein Erfolg. Das ist der Grund, warum ich immer häufiger nur für mich in meinem Zimmer würfle. Also nicht in meinem Zimmer, also ich habe eine App.
In einer anderen App. In der wir das dann nicht sehen.
Wo es die anderen nicht sehen. Aber ich habe das jetzt schon sehr häufig gehabt, dass ich für einen NPC gewürfelt habe. Und dann war es aber so, dass ich gerade 2 oder 3 verschiedene NPCs geschrieben habe und ihr nicht gleich wusstet, für wen ich würfle. Und dann kommt dann gleich in dem parallelen Chat, für wen war die 1?
Oh mein Gott, was müssen wir erwarten? Was passiert jetzt? Wer einer stirbt? Weil man dann natürlich auch gleich so eine Situation hat, in der gewisse Dinge sehr, sehr ernst sind. Mindestens eine von diesen 3 Situationen ist todernst. Wie das so schön oft passiert. Ne?
Genau, und dabei war der Wurf eine völlig andere Situation und bloß darum, ob sich jemand zusammenreißen kann oder nicht.
Ja, das ist, ich glaube, Caro hat damit ihre heile Freude.
Ich habe damit sehr viel Freude, wenn sie da durchdrehen. Allerdings möchte ich auch Rücksicht auf die Nerven meiner Spieler nehmen. Deswegen würfel ich jetzt hin und wieder auch verdeckt.
Hast du das gehört, Debbie? Sie nimmt Rücksicht.
Ja. Und Tomasius hat mich als Spielleiter und Storyteller sehr viel gelehrt, muss ich sagen. Ich habe zum Beispiel damals, hatten wir einen Vorfall, den ich in Staffel 1 schon mehrfach erwähnte.
Weil er dich hart getroffen hat.
Weil er mich wirklich schwer getroffen hat. Das war das Polizeipräsidium. nach wie vor Kai.
Sie hat wirklich auch neulich in der Spielerunde mit ihm darüber geredet.
Schon wieder. Das wird nie durch sein, dieses Thema. Das wird nie durch sein.
Aber das ist auch das Schöne, wenn man Spiele hat, die einen auch immer wieder überraschen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Aber das war echt hart. Das war so der erste Wurf, wo er richtig hart gefailt hat, der Tomasius.
Genau, das war wirklich schlimm, weil es war so offensichtlich, dass es dieser eine Charakter war. Und er hat ihn noch abgefangen, er hat ihn in eine Zelle gesteckt.
Er hat ihn in Ketten gelegt.
Er hat ihn in Ketten gelegt.
Er hatte ihn, diesen mafiosen Drogendealer. Und dann hat er ihn freigelassen, weil er ihm geglaubt hat.
Er hat ihm geglaubt, er hat so einen vom Leder gelogen. Und dann habe ich sie halt, weil das war, also ich wollte natürlich auch ein bisschen die Kreativität meines Spielers unterstützen, weil er war wirklich so kreativ in seiner Lügengeschichte, dass ich mir dachte, okay, ich lasse sie gegeneinander würfeln. Und dann hat er wirklich so hart gefehlt, dass er ihm die Ketten wieder abgenommen hat und der Meinung war, okay, er war es offensichtlich doch nicht.
Wir müssen da noch mehr Nachforschungen anstellen.
Ja. Damit ist er dann wieder freigekommen.
Und, das muss man mit dazu sagen, das Härteste an der ganzen Nummer ist ja, dass genau dieser Spielercharakter es dann geschafft hat, ihn als Prinz abzulösen.
Ja.
Intrigant sondergleichen.
So wie Vampire halt funktioniert. Vampire-Spieler denken sich gerade so, oh, ist das gut.
Oh, ist das knusprig. Ja. Merkt ihr es. Er ist auch für sein Ableben mitverantwortlich. Ja. Oh, jetzt geht euch einer ab.
Über 3 Ecken, aber ja.
Ja, über 3 Ecken. Ja. Er war live mit dabei, als das beschlossen wurde. Und er hat es mitbeschlossen.
Er war auch mit dabei, als es durchgezogen wurde.
Oh ja. Und er hat es genossen. Mit einem Glas Rotwein in der Hand.
Wie immer. Genau, ja. Wen haben wir hier?
Wulf. Ich weiß nicht, ob wir sind jetzt ziemlich weit hinten, wir können ja noch mal ganz von vorne anfangen. Den ersten nehmen wir nicht. Abraham ist schön im Kontext mit Preston.
Ja, Abraham ist Prestons bester Kumpel.
Die sind so, das sind Bros.
Ja.
Also das ist richtig. Ja, komm, erzähl.
Wir sind Bros. Also Abraham ist auch Uniprofessor. Ja, streng, unheimlich streng. Man muss sich diesen Typen vorstellen, der ist relativ dünn, hager schon, weil der wahrscheinlich schon zu Lebzeiten so ein übelster Professor halt war.
Der hat sich halt nicht um sich selbst gekümmert.
Genau, der hat sich überhaupt nicht um sich selbst gekümmert, sondern nur um seine Arbeit. Und das sieht man ihm körperlich sehr an. Er ist halt auch sehr alt. Äußerlich ist er, ich würde tippen, Ende 60.
Und ich glaube, er ist auch einer der wenigen bei uns, die einen Bart haben. Mhm. Was ich sehr witzig finde. Der trägt doch immer eine Brille. Ich stelle mir so ein bisschen wie einen sehr grimmeligen Dumbledore vor.
Ja, so ein bisschen. Aber der hat nicht so einen langen
Bart. Nicht so einen langen Bart, aber so der Bart ist schon da. Ja, und dann hat er aber auch diese Brille und diese Nase. Es ist diese Nase aus dem ersten beiden Harry Potter Film, die so Richard Harris hatte. Diese leicht hakige Professorennase.
Mhm. Und dann hat er auch die Brille aber so immer auf der Nasenspitze sitzen, genau, und schielt immer über die Brille, wenn er irgendwas erzählt.
Mit so einem leicht erhobenen Blick, wenn er dann doch mal durch seine Brille gucken
muss. Ja, genau. Das ist Abe. Ich muss gestehen, ich weiß, dass das alles sehr plakativ klingt und man ja sagen könnte, alles Stereotyp, was wir hier machen. Ja, natürlich. Natürlich habe ich viele, viele Stereotypen-Ansätze verarbeitet. Das geht auch nicht anders.
Irgendwo muss man es ja herkriegen.
Weil ich auch das spielerisch nicht so gut umsetzen kann, hatte ich ja schon erwähnt. Und das lieber inhaltlich gestalte. Und wenn ich eine Art Stereotype beschreibe, dann hat jeder schon mal so ein grobes Grundkonstrukt an Bild in seinem Kopf. Und das unterstützt natürlich auch die inhaltliche Übergabe des Ganzen. Wir haben diesen einen Uniprof, der hat halt immer eine Kurthose an, die auch ein bisschen zu tief sitzt, dass wenn er sich bückt, man von hinten so in die Ritze gucken kann. Und dann trägt er auch so ein olles Baumwolljackett mit so Lederflicken an den Ellenbogen. Da haben wir halt Preston. Ja.
Ist auch alles viel zu eng, weil er
ist
viel zu stämmig
ist. Ist eigentlich viel zu groß für seine Klamotten. So, weswegen halt auch das Hemd, dass man da, das knöpft er halt immer zu. Aber man hat halt permanent Angst,
dass sich ein Knopf löst.
Dass sich jeden Moment so ein Knopf lösen könnte.
Und dir quasi ins Auge springen.
Genau, das Jackett kriegt er auch nicht zu, was er immer drüber trägt. Ja, und der Gürtel von der Hose, der hat auch schon lange ausgedient eigentlich.
Wahrscheinlich hängt der nur noch so ein paar einzelne Riemen, dieser Gürtel.
Ja, und dagegen Abraham, der ist ein sehr gepflegter Typ, der trägt halt sehr akkurate Kleidung, hat immer so einen Laborkittel an, weil der auch für Biologie irgendwie,
Naturwissenschaften
halt zuständig ist. Und sehr, wie gesagt, sehr akkurat, sehr gepflegt. Der hat auch bestimmt so ganz zarte Hände einfach. Und die hat er auch immer hinter seinem Rücken. Ne? Der hat halt diese typische
Haltung.
Dr. Faust-Haltung, denke ich. Also es ist immer an Dr. Faust denken. Mit dieser Haltung, wie er auch spazieren geht und so. Ja. Das ist Abraham im Prinzip, was seine Haltung angeht.
Ja.
Und er redet sehr ruhig. Und ich will nicht sagen, dass er jemanden verurteilt, das nicht. Er lebt für seine Sache und er interessiert sich nicht für die Leute, die nicht für seine Sache leben. Ja, und das sagt eigentlich alles.
Ja, und dabei ist er auch weder in der Art und Weise, wie er anderen gegenübertritt, noch in seiner eigentlichen Natur ein Judge. Ne?
Ja, also er ist tatsächlich ein Caretaker in der Nature.
Ganz, ganz wichtig.
Das ist einer, bei dem man es nicht merkt. Mm-mm. Überhaupt nicht. Also ganz selten. Wir hatten mal ein Gespräch mit deinem Charakter.
Welchem?
Genau. Ich wollte gerade sagen, mit Lillian.
Mit Lillian.
Da hat er einfach so gefragt, ob sie sich denn sicher ist, dass sie das hinkriegt. Das war so der Caretaker,
ja, so nach der da so dem rauskam. Motto. So ein bisschen dieser Caretaker.
Aber das wirkt bei ihm immer judgy.
Ja, vor allen Dingen, weil er dann halt eben noch so ein bisschen so wie Nelly,
ja,
dieses nicht wirklich das zeigen können. Das ist ja auch wie im realen Leben so, nur halt auf einer ganz anderen Ebene. Und bei ihm steckt halt der Caretaker dahinter, dass er halt eben noch dann direkt dazugefügt hat. Da ging es um die Studienwahl und sie wollte quasi Studium wechseln in seine Richtung aus verschiedenen Gründen. Er dann quasi gesagt hat, er achtet eigentlich nur auf Studenten, die wirklich alles geben für das Studienfach, was man mit ihrer Kondition ja nicht erwarten kann. Also durch die Blume hat er ihr unterstellt, dass er ihr das nicht zutraut, beziehungsweise dass sie sich damit ein wenig übernimmt. Ja, nee.
Also das ist halt, ja.
Ja.
Er ist halt auch ein relativ, ich will nicht sagen, dass er direkt ist, doch er kann.
Er ist direkt. Erinnere dich an das erste Gespräch, wo quasi sie mit Preston eigentlich geredet hat und über ihre Kondition gesprochen hat, wo er dann quasi sich eingemischt hat, weil sie über jemanden geredet hat, über einen jetzigen Spielercharakter, dem er überhaupt nicht vertraut, dem er absolut nicht wohlgesonnen ist. Wo er sehr, sehr unruhig in der Ecke stand, weil es offensichtlich so den Anschein machte, als würde der Spielercharakter diesemjenigen vertrauen. Das hat ihn sehr... Da kam der Caretaker durch,
aber er gibt das dann nicht so zu, sondern er macht das über fünf Ecken.
Genau, er hat dann ihr quasi gesagt, dass sie das so und so nicht preisgeben kann und auf keinen Fall ihm preisgeben sollte und ihm nicht vertrauen sollte, weil dieserjenige ein arrogantes Arloch ist.
Nicht, dass er an Arroganz nicht zu übertreffen war, seine Wortwahl.
Genau. Ja, aber man hat's gemerkt, auch in London 1986, 87.
Echt?
So in der Vorgeschichte.
Ach in der so, Vorgeschichte war es drin, weil er ja selbst also als Ahn von einem Spielercharakter.
Ja, in der Vorgeschichte war es klar, dass er ein Caretaker ist, aber ansonsten merkt man das nicht. So in der täglichen Interaktion hat man eher Angst vor ihm.
Und selbst wenn, also es ging dabei um eine Sache, dass der Spielercharakter sich halt versucht hat umzubringen, Herschel, falls euch interessiert, und er quasi in der Not heraus von ihm verwandelt wurde. Und selbst in dieser Situation hätte man ihm noch unterstellt, dass er ihn lediglich verwandelt hat, weil seine Forschungsergebnisse zu wichtig für ihn sind. Also so krass müsst ihr euch diesen nicht vorhandenen Caretaker vorstellen.
Ja. Also der ist nicht einfach zu durchschauen, der Charakter. Das stimmt. Wen haben wir hier noch? Armin-Tor. Der ist kompliziert. Mhm. Das ist so ein typischer Haut-drauf-Junge. Also der ist sehr, sehr körperlich geprägt. Er hat halt vor allen Dingen physische Stärken. Im wahrsten Sinne des Wortes Stärke.
Oh mein Gott, ja.
Er hat halt für die Vampire erfahrenen Stärke voll. Und dann hat er auch die Disziplinstärke voll.
Und dann hat er aber auch noch Seelenstärke voll.
Ja. Dieser Typ ist gruselig. Aber Valerian, das hat er zwar, kann aber nicht mehr einsetzen.
Ja.
Und... Also wie gesagt, der kann raufen, der hat Waffen, der kann Nahkampf, Überleben, Verstecken, Reiten, Fahren ist wichtig.
Selbstständigkeit.
Athletik.
Mut.
Ausweichen. Einschüchternd ist er. Das war's. Das ist so ein schöner Haut-drauf-Typ. Er ist ein Krieger durch und durch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Er redet nicht gern, er stinkt, sieht nicht gut aus.
Was hast du gesagt? Vielleicht einmal alle 100 Jahre wäscht er sich, wenn es ihn dann nochmal so körperlich überkommt.
Ansonsten hatte er einen schönen Spitznamen bei uns.
Ranzboy.
Ranzboy.
Und der Name ist Programm, liebe Hörer.
Ja. Der war wirklich so, fass mich bloß nicht an.
1,5 Meter Abstand, 2 Meter. Du hast bestimmt Corona. So zu Zeiten von 1990. Auch schon 16:30.
Ja, es war schon immer so bei ihm.
Man geht doch bei ihm davon aus, dass er sich seit 16:30 auch nicht mehr gewaschen hat.
Ja, vielleicht.
Wenn man ihm 1990 begegnet. Na, guck mal, da hast du sogar noch Platz.
Da fehlt ein Charakterblatt. Da habe ich garantiert eins rausgenommen, weil sonst wäre hier nicht diese Lücke. Also, entweder ist hier was mit B.
Oder mit
B. A. Ba, B. B. Also ich habe ja hier Brr.
Wer ist der Bruce?
Bruce.
Lass uns über Bruce reden.
Lass uns über Bruce reden. Bruce ist ein sehr durchwachsener Charakter. Er ist geschickt. Er hat ein großes Hobby, das sind Waffen und Technik. Der baut Waffen selbst. Er entwickelt Waffen. Und er ist Sheriff in London. Ja. Und er hat eine große Schwäche. Frauen.
Ja. Was ist so die Position des Sheriffs? Nochmal so ganz kurz abgerissen.
Ja, der sorgt dafür, dass kontrolliert wird. Herrscht. Also nicht nur, genau, Recht und Ordnung, wie so ein echter Sheriff halt. Der kontrolliert halt auch, wer die Stadt verlässt, wer die Stadt betritt. Genau sowas. Der überwacht im Prinzip.
Also quasi auch, wenn jemand sich unangemeldet in dieser Stadt aufhalten würde, würde er dem auf die Schliche kommen und dann würde er dem auf den Zahn fühlen.
Ja.
Ich glaube, Bruce ist auch so jemand, wenn du ihn halt nicht kennst, möchtest du auch nicht, dass dieser Typ auf den Zahn fühlt.
Ja. Also Bruce ist, der ist so Ende 50, würde ich mal sagen.
Anfang 50. Anfang
50. Wir haben es ausgerechnet. Anfang 50. Allerdings sieht er aus wie Ende 50, weil er sehr verbraucht ist.
Das klingt so gemein.
Das klingt gemein, aber er ist halt relativ faltig, hat graue Haare.
Die er sich färbt.
Die er sich schwarz färbt, also in seiner eigentlichen Naturhaarfarbe.
Hat er dann auch helle Augenbrauen oder färbt er sich die auch?
Nee, die werden ja nicht automatisch hell.
Naja, aber also wenn er halt so verbraucht Männern, ist.
Ja, aber bei vielen Männern bleiben die dunkel. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass seine Augenbrauen noch dunkel sind. Ja, der hat so richtig schöne rehbraune Augen. Der hat so voll den Dackelblick drauf. Das ist sein Ding, ne? So Bruce. Er hat so ein ganz, 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 eine ganz charmante Art, obwohl er gar nicht so viel Charisma hat, aber das ist so seine Art.
Wie seine Ehrlichkeit auch.
Seine Ehrlichkeit, genau. Also er ist ein sehr charismatischer Typ, der allerdings auch anders kann. Wesentlich anders. Also er kann auch genau das Gegenteil davon sein. das ist halt so schön, er hat halt Charisma genau bei der Hälfte der Punkte. Das heißt, er kann.
Aber er muss nicht.
Er muss nicht. Also er ist nicht zwangsläufig.
Das ist eigentlich auch mit seiner Selbstbeherrschung so. Er hat eine relativ, also vergleichsweise zu seinem Ahn.
Ja.
Ist das so das komplette Gegenteil, was Empathie und Selbstbeherrschung angeht.
Ja.
Er hat wenig Empathie, aber dafür viel Selbstbeherrschung. Ja. Das heißt, es hat auch schon zu interessanten Situationen geführt, weil er hat bei manchen Stellen einfach nicht empathisch genug war, um das so zu deuten, wie es hätte gedeutet werden können oder überhaupt darauf anzuspringen, so wie es hätte angesprungen werden können.
Das ist so typisch, Mann. Bruce ist ein sehr, sehr typischer Mann bei uns. Also das ist wirklich so, man sendet ganz viele Signale in seine Richtung. Bruce, bitte, nimm sie auf. Und er so, hä?
Ich gehe dann mal.
Ist dir schlecht?
Also, ich lasse dich jetzt hier einfach mal sitzen, heulend. Hat er auch schon gebracht.
Ja, hat er auch schon gemacht.
Hat er auch schon gebracht. Ja. Aber was bei Bruce auch sehr schön ist, wie du sagtest, dieser Kontrast, was man jetzt so nicht zwingend merkt in der Regel bei uns, er ist ja in der Regel für uns sehr charismatisch. Mhm. Also die Spieler, die ihn halt erleben, die erleben ihn halt charismatisch, als fürsorglich, als sich kümmernd.
Ja.
Weil er auch vergleichsweise ein ziemlich hohes Gewissen hat. Aber für mich als Spieler war es auch sehr interessant, weil ich ausgerechnet einen Charakter gespielt habe, der dann mal das Gegenteil von ihm erlebt hat. Erinner dich an Sheila.
Oh ja.
Oh ja.
Da hat er sich mal von seiner anderen Seite
gezeigt. Da hat er sie direkt bedroht. Er hat ihr quasi durch die Blume zu verstehen gegeben, halte dich von mir und meinem Privatleben vor allen Dingen fern. Ich weiß ganz genau, wo dein Ahn ist und ich weiß ganz genau, wie ich ihn umbringen könnte. Weil er halt Ahnung hat von Technik und den ganzen Kram.
Ja, und halt nicht nur von Ahnung von Technik, er hat halt auch Ahnung von dem, was andere Vampire können.
Ja.
Er ist darin einfach geschult, sage ich mal. Das hat er nicht, weil er unbedingt Interesse daran hat, sondern weil er darin geschult ist.
Weil es auch wichtig ist für seine Arbeit.
Genau. Und das Schöne ist, er hat aber auch so schön Etikette, ne? Das heißt, er kann dabei auch unheimlich nett sein.
Er war dabei auch sehr, sehr charismatisch. Er hat sie als Miststück bezeichnet, aber trotzdem das ihr, das Majestat des Plurales verwendet und charmant gelächelt. Das waren vielleicht verschiedene Signale, die er gesendet hat.
Das war super. Das war super. Richtig schön. Richtig schön.
Das war super. Das Beste war eigentlich, dass ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, was er eigentlich will.
Ach so, und Schmott hat er eigentlich auch, aber also Schmott im Sinne von Geld. Der Junge hat Schmott. Für die, die nicht wissen, was ich damit meine. Also er hatte halt gut Ressource, sag ich mal. Das ist bei ihm auch noch wichtig. Auch wenn er sie selbst nicht direkt besitzt, sondern über seinen Ahn bezieht.
Und er lässt das auch nicht so raushängen. Er hat am Anfang gerade des Spin-offs nicht so gewirkt, als könnte er sich irgendwas leisten.
Genau. Das ist aber auch nach wie vor theoretisch. Er bezieht es halt durch seinen Ahn. Genau. Und wenn sein Ahn bei manchen Sachen den Hahn zudreht, dann hat er da nichts.
Dann hat er da keinen Schmott mehr.
Aber ansonsten hat er Schmott. Genau. Er ist natürlich im Nahkampf krass ausgebildet. Er hat hohe Führungsqualitäten. Das ist auch sehr schön, weil er ist sehr, sehr ehrlich. Also er ist einer unserer ehrlichsten
NPCs.
Also er sagt halt auch, wenn es Dinge gibt, die... Oh, mein Ärmel kneift heute. Ich muss ihn jetzt doch mal runter machen, obwohl mir warm ist. Aber irgendwie ist er heute...
Ich kann jetzt auch das Fenster öffnen.
Vielleicht habe ich ja dicke Arme.
Ist auch warm. Da kommt der Stöckelschuhhund.
Einer der ehrlichsten NPCs, der zum Beispiel auch, wenn er ein Geheimnis hat und behalten muss, dass er das dann auch sagt. Kann ich dir nicht sagen. Das ist ein Geheimnis. Muss ich für mich behalten. Solche Dinge. Also er ist dann auch sehr, sehr ehrlich.
Aber an anderer Stelle ist er halt auch einfach, wie gesagt, halt so typisch Mann. Wenn er halt nicht weiß, wie er sich so gefühlsebenen technisch ausdrücken kann, dass er dann einfach sagt, ich liebe dich. So. Da erinnere ich mich an eine Geschichte mit Puspa Magnari, wenn du dich erinnerst, die ja quasi dem Charakter gesteckt hat, der steht halt auf diese und jene Art von Frauen. Die das quasi dann an ihn weitergetragen hat und damit halt auch so diesen Struggle hatte. Und dann ging es ja darum, um ein Blutband, was dann quasi aufgehoben werden muss oder auch nicht. Und er dann nicht sich zu helfen wusste. Sinnlose Versprechen machen, kennt er jetzt, das wird sowieso nicht ankommen. Und der haut einfach raus, ich liebe dich. Oder auch, das ist auch regelmäßig so, wenn er an manchen Stellen einfach nicht weiß, okay, ich weiß, dich belastet irgendwas, irgendwie kriege ich das mit, du kannst da nicht mit mir drüber reden, ich weiß nicht, wie ich das ansprechen soll,
Ich liebe dich, das weißt du. So, so ein bisschen dieses Unbeholfene, was er natürlich mit seinen Rehaugen, wie du so schön sagst, noch so richtig...
Ja, also Bruce ist auch ein Mann durch und durch, wie er im Buche steht. Absolute Stereotypischung.
Aber er hat halt Herz.
Ja, er hat Herz.
Ich finde, das hat jeder von diesen Charakteren. Also es kommt natürlich drauf an, man kann natürlich sich an Stereotypen orientieren und die helfen einem natürlich auch, in einer gewissen Art und Weise eine gewisse Richtung für einen Charakter zu finden. Und dann musst du den Charakter halt füllen.
Mit Feilen. Personality.
Feilen. Mit Interaktion. Ja. Mit Geschichten. Oh, ja, bitte, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ich höre jetzt auf.
Oh, okay, letzter Charakter für heute, Eleonore. Eleonore ist die Mutter von unserem Prinzen.
Nathaniel,
und zwar die leibliche Mutter. Und so richtig können, körperlich, nix, so richtig.
Das ist schon mehr als menschlicher Durchschnitt, muss man sagen.
Ja, aber was sie vor allen Dingen hat, sind Kenntnisse. Die weiß ja fast alles. Also sie hat, ich muss das mal euch nochmal so zeigen. Leider sehen das unsere Hörer nicht. Aber hier drüben, also ich glaube, ja, hier drüben sind die Kenntnisse. Hier in der Mitte haben wir so Fähigkeiten.
Dann haben wir Talente.
Dann haben wir hier die Talente und die körperlichen Sachen. Und bei ihr ist halt eben diese eine Seite mit den ganzen Kenntnissen nahezu schwarz. Genau, also voll ausgefüllt. Sie ist sie hat eine sehr, sehr schöne Kombination, die ich persönlich sehr liebe, in Verbindung mit ihrem Sohn. Vor allen Dingen, weil sie ist von der Maske her ein Judge. Also das hatten wir ja schon, sie steckt Leute in Schubladen. Und von der Nature her ein Penitent. Ein Penitent ist ein Sünder. Ja? Also egal, was du tust, du kannst es eigentlich nur falsch machen und du kommst dafür eh in die Hölle. Ja. Oder das halt auch jemand, gucken, der zu Melancholie neigt und sowas. Er ist von der Maske her
ein Autokrat.
Ja.
Aber von der Nature her auch ein Penitent.
Genau, auch von der Nature her ein Penitent. Und das macht das Ganze sehr knusprig, weil er eigentlich ist wie seine Mutter.
Ist das nicht? Das sind so die Worte, die du hören möchtest. Du bist genau wie deine Mutter. Boah, das hat mir mein Ex-Freund an den Kopf geschmissen. Gibt Gründe dafür, dass er mein Ex-Freund ist.
Genau. Und sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie vor allen Dingen sich ständig einmischt in Dinge, die sie gar nichts angehen. Und das kotzt alle an, aber niemand traut sich, irgendwas zu sagen. Das ist ganz witzig.
Ist ja jetzt in London 1986, 87 sehr, sehr schön, weil sie ja auch einfach mal an das Telefon vom Prinzen gegangen ist, von ihrem Sohn.
Sie ist einfach rangegangen,
obwohl es ihr gar nicht zustand. Ja?
Ja, eiskalt. Ja, und sie ist halt sehr genervt, sie ist zickig, und sie schüchtert ein. Also sie ist einfach auf der Basis ihrer genervten Art, so dieses typische Judge-Gehabe.
Dieses Herablassende, wo du einfach denkst, okay, da muss irgendwas dahinter stecken.
Ja, das lässt sie sehr einschüchternd wirken.
Eben genau, wahrscheinlich auch so. Genau in dem Zusammenhang, dass sie sich eben auch solche Sachen erlauben kann.
Ne? Das ist gruselig. Ja, so, jetzt habt ihr einen guten Abriss bekommen von unseren NPCs, die wir so verbastelt aufbauen.
Daraus definitiv nochmal eine Folge machen.
Ja, theoretisch haben wir noch, also ihr seht, mein Ordner ist noch lange nicht, ich bin zwar hin und her gewechselt, hier klebt es an der einen Stelle.
Das ist bestimmt der Wein.
Upsi. Aber ich könnte noch ewig weitermachen, wir finden hier wahrscheinlich nie ein Ende.
Ja, also wir hätten auch noch zwei Charaktere, die definitiv zu vergleichen sind, auch gerade im Kontext mit dem Ahn dazu.
Ja, aber das hatten wir schon mal erwähnt. Lydia, Marty und Hope, das hatten wir, glaube ich,
dieses
schon
Dreieck, mal. Ja, aber diese Art und Weise, wie sich zum Beispiel Lydia und Hope unterscheiden, das hatten wir nicht.
Schaffen wir heute aber nächstes leider nicht mehr. Beim nächsten Mal. Also beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht, sondern beim nächsten Mal nehmen wir uns felsenfest vor, wirklich über die Punkteverteilung mal zu reden, wie wir Erfahrungspunkte und Charakterpunkte vergeben, in welchem System wir das machen, wie wir lernen im Spiel und auch danach. Genau, darauf könnt ihr euch freuen. Und bis dahin wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche. Toni macht sich Notizen ohne Ende.
Ja, ich schreibe mir auf, welche NPCs wir schon haben.
Und während Toni aufschreibt, sage ich euch ciao, ciao und bye, bye. Und bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Nerds.
Und ne Dudes.